Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie dabei sind. In Sachen Pressefreiheit steht Deutschland im internationalen Vergleich gut da. Doch eine extreme Rechte, die zunehmend auf Zustimmung stößt und der Blick in andere Länder, wo Rechtspopulisten freie Medien immer mehr einschränken, der lässt auch hier erahnen, dass es nicht in Stein gemeißelt. In Thüringen etwa könnte dem MDR mittelfristig ein Sendeverbot drohen, sollte bei den Landtagswahlen im Herbst die AfD an die Macht kommen. Morgen ist Internationaler Tag der Pressefreiheit und anlässlich dessen blicken wir hier in Medias Res heute auf Rezepte gegen Populisten und wir schauen auch ins Ausland, nach Argentinien, wo ein rechtspopulistischer Präsident staatliche Medien quasi ausbluten lassen will. Zuerst aber geht's in die Ukraine. Im kriegsgebeutelten Land sieht die Medienlandschaft komplett anders aus als bei uns. Etwa wenn man den Fernseher einschaltet, da sieht man auf vielen Programmen oft dasselbe. Doch die freie Presse ist mit viel investigativem Journalismus lebendiger als eh und je. Ukraine-Korrespondent Marc Dugge hat sich umgehört und ins TV-Programm geschaltet.
Die Nachrichten im ukrainischen Fernsehen. Immer noch laufen sie in 6 Kanälen gleichzeitig. Seppen bringt da nicht viel. Nach der russischen Großinvasion haben sich die Sender zusammengeschaltet zum sogenannten Fernsehmarathon. Heute geht es im Frühstücksfernsehen um neuartige Armprothesen. Für viele Menschen in der Ukraine in diesen Zeiten leider ein wichtiges Thema. Die Idee für den Fernsehmarathon kam von den Sendern selbst. In den chaotischen Tagen nach der russischen Großinvasion beschlossen sie, gemeinsame Sache zu machen und den Menschen Orientierung zu bieten. Mit genügend Sendefläche für Experten, Politiker und Militärs. 2 Jahre später sendet der Telemarathon immer noch. Ein Grund dafür sind auch die angeschlagenen Finanzen vieler Sender. Ein Mantelprogramm spart schlicht Geld und die beteiligten Sender erhalten außerdem Subventionen vom Staat. Viele Ukrainer sehen das Programm allerdings zunehmend kritisch. Nach einer Studie des Internationalen Instituts für Soziologie in Kiew ist das Vertrauen in den Telemarathon stark zurückgegangen. Waren im Mai vor 2 Jahren noch mehr als 2/3 der Befragten der Meinung, dass der Telemarathon eine glaubwürdige Quelle ist, war es im Februar dieses Jahres noch gut 1/3. Die Medienexpertin Oksana Romaniuk würde das Format gern beendet sehen. Romaniuk ist Direktorin der Nichtregierungsorganisation Institute for Mass Information, das sich für starke Medien in der Ukraine einsetzt. Es gibt dort ein ziemlich enges Meinungsspektrum. Das Programm verschlingt viel Staatsgeld und es hat versagt, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen oder ein bedeutendes Publikum zu erobern. Der Telemarathon habe aber Folgen beim Mediennutzungsverhalten in der Ukraine gehabt, sagt sie. Menschen wollen laufend über die Geschehnisse und auch Gefahren Bescheid wissen, so schnell wie möglich und so nah an der Quelle wie möglich. Daher greifen sie auf die sozialen Netzwerke zurück, allen voran auf den Messenger-Dienst Telegram. In Deutschland ist die Plattform umstritten, weil sie gern von Demokratiefeinden aller Art genutzt wird. In der Ukraine informieren sich Menschen hier über Neuigkeiten von der Front, drohende Luftangriffe oder die Lage in den besetzten Gebieten. Auch Roman Pohorili hat seinen Kanal. Er ist einer der Gründer von Deep State Map, einer unabhängigen ukrainischen Online-Seite, die Militärbewegungen genau analysiert. Auf Telegram hat er mehr als 700.000 Abonnenten. Als wir das Projekt gestartet haben, hat es sich erstmal nur um eine Karte gehandelt. Wir dachten, das sei einfach, nützlich und interessant. Aber heute sind wir auf einem Niveau angelangt, dass das Leben von Menschen von unseren Angaben abhängt. Denn viele Karten werden von Evakuierungsdiensten genutzt, auch vom Militär. Wir müssen daher mit unserer Arbeit weitermachen. Bei Deep State Map ist klar, wer dahinter steckt. Bei Telegram ist das sonst aber nicht immer so. Viele Autoren bleiben anonym. Das ist in Kriegszeiten nachvollziehbar. Andererseits nutzen manche Autoren diese Kanäle, um Desinformation zu verbreiten. Daher wird Telegram auch in der Ukraine kritisch gesehen. Das Vertrauen in die Medien in der Ukraine sei insgesamt zurückgegangen, sagt Medienexpertin Romaniuk, mit Ausnahme der regionalen und lokalen Medien, weil dort die Autorinnen und Autoren einen Namen haben, bekannt sind und Vertrauen genießen, weil sie vor Ort sind und die Nachrichten hinterfragen. Und dann sind da die Investigativplattformen. Ich würde sagen, dass wir die am meisten entwickelte Investigativjournalismus-Szene in Europa haben. Da gibt es nichts Vergleichbares. Wir haben sehr gute Rechercheure, sehr starke unabhängige Medien und öffentlich-rechtliche Sender, die im ganzen Land zu sehen sind. Eine bekannte Investigativreporterin ist Maria Semlanska. Sie arbeitet für die Rechercheplattform bihus.info. Semlanska ist aber auch ein Beispiel dafür, wie in der Ukraine immer noch Druck auf Journalisten ausgeübt wird. Sie wurde mit ihren Kollegen heimlich gefilmt und abgehört und die Videos davon ins Internet gestellt. Auf ihnen ist unter anderem zu sehen, wie einige aus ihrem Team bei einer privaten Feier Cannabis konsumieren. Eine Schmutzkampagne, um deren Ruf zu schaden. Dahinter steckte offenbar der ukrainische Geheimdienst SBU. Maria Semlanska. Natürlich hat der Vorfall international für Aufmerksamkeit gesorgt. Trotzdem wiederholen sich solche Fälle immer wieder. Ich kann nicht sagen, dass sich das ganze Land nach unserem Vorfall verändert hat. Das sind systemimmanente Dinge, die sich über Jahre ändern müssen. Nach Bekanntwerden der Affäre wurde ein hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter entlassen. Die Generalstaatsanwaltschaft begann Ermittlungen. Auch das ist die Ukraine. Wer Journalisten verfolgt oder auch nur in ihrer Arbeit behindert, muss mit Konsequenzen rechnen. So musste vor kurzem die Sprecherin der militärischen Verteidigungskräfte im Süden des Landes gehen. Journalisten hatten sich beschwert, dass sie sie in ihrer Arbeit behindert. Maria Semlanska. Wir sind eine junge Demokratie. Wir haben nicht sehr viele unabhängige Medien. Der Machtapparat lernt allmählich, mit der unabhängigen Presse umzugehen. Die Lage wird besser. Immerhin ist es ja nur psychischer Druck. Es wird keine physische Gewalt eingesetzt.
Unser Korrespondent Marc Dugge berichtete über die Medien in der Ukraine, die im Krieg Resilienz zeigen. Es war eines der Medienthemen vergangenen Monat. Das TV-Duell der Thüringer Spitzenkandidaten der CDU und AfD, Vogt und Höcke. Schon im Vorfeld war hart kritisiert worden, einen Faschisten zum Gespräch zu bitten. Und auch im Nachgang hielt sich die Euphorie in Grenzen. Doch so richtig gibt es immer noch keinen Konsens unter Journalisten, ob und wie man denn jetzt mit Rechtsextremen und Populisten sprechen sollte. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, meint unser Kolumnist.
Medias Res. Die Meinung von Peter Frey.
Die Wahlkämpfe des Jahres 2024 in Europa, in den neuen Bundesländern, aber im November auch in den USA, stellen uns Journalisten wieder vor die Frage, wie mit dem Populismus umgehen. Wie präsent müssen seine politischen Vertreter in Interviews sein und wie viel Aufmerksamkeit verdient ein Ex-Präsident, der dauernd vor Gericht steht? Beginnen wir mal mit der harmloseren Variante des Populismus, mit den sogenannten Influencern. Die empfehlen Produkte, ohne offenzulegen, von wem sie eigentlich bezahlt werden. Längst müssten Verbraucherschützer diese Art von Täuschung systematisch beobachten und vor Irreführung warnen. Das ist ein Rezept auch für Journalismus in Zeiten des Populismus. Systematische Beobachtung, Aufklärung, Enthüllung, das ist oft wirkungsvoller als der Versuch, Populisten in Interviews zu entzaubern. Konnte man sie anfangs mit gut durchdachten Fragen überraschen, kommen sie längst gut trainiert auch über längere Fernsehstrecken. Aufgesetztes Lächeln beim Joska, Hetzen bei Facebook. In öffentlich-rechtlichen Talks reden die Meister der Doppelzüngigkeit ganz anders als in ihren Blasen. Als langjähriger Fernsehinterviewer weiß ich, unter welchem Druck man als Moderator steht, um Distanz zu zeigen, sich abzugrenzen, den Gast zu entlarven. Ich habe gelernt, Gelassenheit ist das bessere Rezept als demonstrative Härte. Die drängt im Wahrnehmungsdreieck zwischen Interviewer, seinem Gast und dem Publikum die Zuschauerinnen und Zuschauer allzu leicht auf die falsche Seite. Gelassenheit heißt aber nicht, menschelndes Geplänkel über Hackfleisch oder Gehacktes zulassen. Interviews müssen mit harten Fakten, klarer Gesprächsstrategie, aber ohne moralisierenden Unterton geführt werden. Demokratieverächtern ihre Systemverachtung vorzuwerfen, führt meistens ins Nichts. Als ehemaligem Fernsehmoderator tut es mir weh. Aber meistens eignen sich dokumentarische Formate besser als Fernsehgespräche, um Populisten zu stellen. Ich muss jetzt oft an das Jahr 2016 zurückdenken, als die meisten Journalisten, mich eingeschlossen, einen Sieg Trumps für ausgeschlossen hielten. Heute scheint mir, dass der Irrtum von damals durch zu viel Aufmerksamkeit heute für Trump kompensiert wird. Natürlich muss man über Trumps Schweigegeldprozess berichten. Hat der Präsidentschaftskandidat damals einem Pornostar Schweigegeld gezahlt, um seine Wahlchancen nicht zu beeinträchtigen? Das ist hochpolitisch und nicht Boulevard. Aber Populisten profitieren von der Erfolgsorientierung auch seriöser Plattformen. Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Der News-Ticker hält Trumps Kandidatur am Leben. Dauernde Einmeldungen erzeugen Präsenz. Sensationalismus befördert Mitleid. Es liegt also an uns Journalisten selbst, wie viel redaktionelle Aufmerksamkeit, Sendeplätze und Zeitungstitel die Weidels, Wagenknechts, Aiwangers oder Trumps dieser Welt bekommen, ob wir auf der Empörungswelle mitschwimmen oder auf kühle Aufklärung setzen. Mit Gegenangriffen ist zu rechnen. Wappnen können wir uns, indem wir eisern an den professionellen Regeln festhalten. Bericht und Meinung trennen, Sachverhalte aus unterschiedlichen Perspektiven darstellen, Einladungen an Politiker an nachvollziehbaren Regeln ausrichten. Es geht nicht um hohe Einschaltquoten oder erwartete Klicks. Es geht um Regeln gegen die Regelbrecher.
Die Meinung von Peter Frey. Der Umgang mit Rechtspopulisten wird uns in diesem Wahljahr noch häufiger beschäftigen. Ganz ausgeruht tun wir das in genau einer Woche an Christi Himmelfahrt in einem Medias Res Spezial. Eine halbe Stunde lang widmen wir uns dann der Frage, wie Medien über die AfD berichten sollten. Korruption war in den letzten Jahren das bestimmende politische Problem in Guatemala. Wer dazu recherchierte, darüber berichtete, der ging ein hohes Risiko ein. Viele Journalisten mussten fliehen. Doch nach den letzten Wahlen in Guatemala keimte Hoffnung auf. Anfang des Jahres wurde ein neuer Präsident vereidigt, der sich für den Kampf gegen die massive Korruption stark macht. Doch die alten, verkrusteten Strukturen sind nicht einfach zu zerschlagen. Und Journalisten sind weiterhin unter Druck. Unsere Korrespondentin Anne Demmer hat einen von ihnen getroffen.
Zuerst sind die Staatsanwälte geflüchtet, danach die Richter, dann die Menschenrechtsverteidiger und anschließend standen wir, die Journalisten, im Fokus. All die, die Korruption aufgedeckt und gegen sie gekämpft haben. Christian Welix spricht leise. Er knetet immer wieder seine Hände, während er erzählt. Vor rund einem Jahr ist der 27-jährige Journalist nach Mexiko geflüchtet. Zusammen mit 8 weiteren Kollegen sei er sich gezwungen, das Land zu verlassen. Von einem Tag auf den anderen. Jetzt sitzt er auf einer Dachterrasse und blickt über die Millionenmetropole Mexiko-Stadt. Auf der Straße dröhnt der morgendliche Berufsverkehr. Die erste Anzeige gegen mich kam im Februar 2022. Wir hatten an einem Artikel über die Arbeit des ehemaligen Leiters der Staatsanwaltschaft für Korruptionsdelikte geschrieben. Christian Welix arbeitete zu diesem Zeitpunkt für die renommierte Zeitung El Periódico. Sie galt als Flaggschiff des investigativen Journalismus in Guatemala. Die Redakteure und Autoren der Tageszeitung haben hunderte Korruptionsfälle aufgedeckt. Wegen seiner sorgfältigen Arbeit liegen nun insgesamt 3 Anzeigen gegen den 27-Jährigen vor. Trotz der neuen progressiven Regierung von Bernardo Arevalo, der im vergangenen Jahr überraschend die Wahlen gewonnen hatte und die Pressefreiheit zur Priorität erklärt hat, glaubt Christian Welix nicht an schnelle Fortschritte. nicht solange Vertreter des sogenannten Pakts der Korrupten weiterhin auf einflussreichen Positionen sitzen. Vertreter aus der Politik, Unternehmer, Mitglieder des Militärs und des organisierten Verbrechens. Die neue Regierung gilt zwar als progressiv und demokratisch, aber der Pakt der Korrupten kontrolliert den kompletten Justizapparat. Die Oberstaatsanwältin Porras bleibt noch bis 2026 im Amt. Danach kann Arevalo den Posten neu besetzen. Das gibt natürlich Hoffnung. Aber diese neue Oberstaatsanwältin wird sich mit einem Innenministerium konfrontiert sehen, das mit Vertretern des Pakts der Korrupten durchsetzt ist. Und um das zu ändern, reichen 4 Jahre einfach nicht. Christian Velix hat eng mit dem Gründer von El Periódico, José Rubén Zamora, zusammengearbeitet, der viel Anerkennung, internationale Preise für seine Arbeit bekommen hat. Seit mehr als 600 Tagen sitzt der 67-Jährige mittlerweile im Gefängnis. Ihm wird Geldwäsche vorgeworfen. Obwohl er bereits zu 6 Jahren verurteilt wurde, hob ein Berufungsgericht das Urteil im vergangenen Oktober auf und ordnete eine Wiederaufnahme des Verfahrens an. Mit einem milderen Urteil ist allerdings nicht zu rechnen, sagen Beobachter. Zamoras Zeitung El Periódico geriet so sehr in Geldnot, dass sie schließen musste. Der neue Präsident Bernardo Arevalo nutze seinen Spielraum nicht, kritisiert Evelyn Blanc von der Organisation Centro Civitas, die sich für Pressefreiheit in Guatemala einsetzt. Auch wenn sie sieht, dass er es mit mächtigen Gegenspielern zu tun hat, seine eigene Partei, Movimiento Semilla, suspendiert wurde. Es waren indigene Gemeinden, aber auch Organisationen der Zivilgesellschaft, die überhaupt die Wahl von Bernardo Arevalo möglich gemacht haben, die eine breite Masse mobilisiert haben. Das ist ein großes Kapital, das der neue Präsident nicht nutzt. Und das sorgt teils für Unmut, weil die Idee sicherlich war, dass man gemeinsam an einem Wechsel, an einer neuen Richtung arbeitet. Mindestens 26 Journalisten haben laut dem Netzwerk Red Rompe el Miedo Guatemala, Netzwerk zur Zerschlagung der Angst, zwischen 2021 und 2023 das Land verlassen. Nach einer Analyse der Nichtregierungsorganisation mussten 44% der guatemaltekischen Exiljournalisten insgesamt ihre Arbeit aufgeben. Die neue Regierung habe auch bei dem Mechanismus zum Schutz für Journalisten noch keine Fortschritte gemacht, so Evelyn Blanc. Christian Velix arbeitet von Mexiko aus für das Online-Medium Prensa Comunitaria und kann sich gerade so über Wasser halten. Im Mai kommen neue Reportagen von ihm und weiteren Kollegen über Korruptionsfälle in Guatemala heraus. Derzeit ist an eine Rückkehr in seine Heimat nicht zu denken, sagt er. Das Land hat viel durchgemacht. Militärdiktaturen, blutige Konflikte. Es ist wichtig, weiter für guten Journalismus einzutreten. Und nicht nur das, man muss alles geben. Jemand muss es tun. Man muss seine Seele geben, damit etwas Neues entstehen kann. Es heißt, Worte und Ideen werden die Welt verändern. Das muss das Ziel sein, auch wenn wir uns außerhalb des Landes befinden. Das ist, glaube ich, die wichtigste Meta. Er hat es nicht
erwähnt, als er draußen. In Guatemala ist das Thema Korruption mit dem neuen Präsidenten, der damit eigentlich aufräumen will, noch lange nicht vom Tisch. Unsere Korrespondentin Anne Demmer berichtete über die Auswirkungen für Journalistinnen im Land. Morgen ist Internationaler Tag der Pressefreiheit. Und das Land, auf das wir jetzt schauen, steht aber eigentlich gar nicht so schlecht da. Im Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen befindet sich Argentinien im oberen Viertel. Doch das Land ist in Aufruhr. Seit Monaten protestieren Argentinierinnen und Argentinier in Massen gegen die Sparmaßnahmen des rechtspopulistischen Präsidenten Milei. Vor allem der Bildungssektor ist betroffen, aber auch beim staatlichen Rundfunk soll kräftig gekürzt werden. Peter B. Schumann über politisch motivierte Einschnitte ins Programm.
La información es urgente, sucedía hace minutos.
Demonstrationen gegen die Entlassung von staatlichen Angestellten und überhaupt gegen die Regierung Milei wird TV Pública nicht mehr senden. Genauso wenig wie Interviews mit oppositionellen Politikern, Gewerkschaftlern oder Künstlern und Intellektuellen. Das verfügte die im März erneuerte Direktion. Dabei gehören ausführliche Nachrichtensendungen zu einem Markenkern von TV Pública. Doch gerade sie hätten seine Wahlkampagne im letzten Jahr besonders beschmutzt, verbreitete Milei, nachdem er Präsident geworden war, und wollte den Sender schließen. Verkündete er in einem Fernsehinterview. Die Nachrichtenagentur Telam wurde tatsächlich eliminiert. Aber für TV Pública, auch als Kanal 7 bekannt, gab es nach ausführlichen Konsultationen im Regierungslager zunächst einen anderen Plan. Kanal 7 gehört zum staatlichen Radio- und Fernsehsystem und soll wie dieses privatisiert werden, so Hernán Lombardi, ein einflussreicher Politiker der rechtskonservativen Partei PRO. Der Staat hat kein Geld, wie Milei betont, und der Kanal ist verschuldet. Außerdem wurde er in der Vergangenheit stets als ein Instrument der Regierungspolitik missbraucht. Er ist einfach nicht kompatibel als ein modernes Kommunikationsmedium. TV Pública wurde als ein Angebot des Staates 1951 von Präsident Perón als erster Fernsehkanal gegründet. Damals und auch später war TV Pública in seiner bald 73-jährigen Geschichte gelegentlich Avantgarde, technologisch und inhaltlich gesehen. Als staatliche Einrichtung war der Kanal jedoch von der jeweiligen Regierung und der politischen Konjunktur abhängig. Über diese Beziehung hat die Journalistin Natalie Hechtmann eine Studie verfasst. Jede neue Regierung versuchte, den Kanal auf ihre Weise neu zu erfinden, so sagt sie. Jedes Mal änderte sich das Logo, manchmal sogar der Name als äußeres Merkmal. So ließ sich keine kontinuierliche Entwicklung und keine Identität schaffen. Andererseits wurden hier neue Programmformen erprobt. Sie wurden aber nicht weiter verfolgt, sondern meist von privaten Sendern übernommen, die so ihre Qualität verbesserten. Jede Regierung wechselte die Direktion aus und änderte die Struktur auf destruktive Weise. Dagegen sollte diese öffentliche Einrichtung doch eine positive Rolle in der Gesellschaft spielen. Und die hat sie nur mitunter erfüllt. Ob TV Pública diese Funktion jedoch unter der Regierung Milei wahrnehmen kann, scheint fraglich. Denn die Kürzungen des Programms sind radikal. Die Direktion hat die beiden Nachrichtensendungen frühmorgens und spätabends zum 31. März gestrichen. Genauso wie das gesamte Nachrichtenprogramm am Wochenende, verkündet dieser Webkanal. Live-Sendungen werden weitgehend eingestellt, die internationale Ausstrahlung komplett suspendiert. Außerdem werden keine Überstunden mehr bezahlt. Das bedeutet, von Freitagabend bis Montag früh herrscht bei TV Pública eine nachrichtenlose Zeit. Da kaum noch Eigenproduktionen hergestellt werden, entfällt fast völlig die Berichterstattung über die Kultur, bisher ein Alleinstellungsmerkmal des Senders. TV Pública war nie ein Sender für die große Zuschauermasse, denn die meisten Regierungen waren daran interessiert, dass neben ihrer Politik auch ein ambitioniertes Programm geboten wurde. Das dürfte jedoch bei diesem Kahlschlag schwer werden.
Peter B. Schumann über den staatlichen Sender TV Pública in Argentinien. Dessen Programm wird von der rechtspopulistischen Regierung des Landes gerade nach und nach zusammengestrichen. Das war Medias Res für heute. Hier geht's nach den Nachrichten gleich weiter mit dem Büchermarkt. Mein Name ist Isabel Klein. Ich bedanke mich im Namen des Teams fürs Zuhören. Auf Wiederhören.